Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir reden darüber. Wir, das sind
Uni Balzert,
Günther Hiege,
Andreas Boller und als Gast
Knut Hartwig.
Knut Hartwig, der, wir haben den Trainer gefunden für den WSV. Kann das sein?
Ja, das, da würde ich mich gerne ins Spiel bringen, wenn ich entsprechend mal diese Trainerkarriere eingeschlagen hätte. Ich war tatsächlich, ich war mal Trainer bei meinem Heimatverein, beim SV Herbe, da ist schon 15 Jahre her, da bin ich aber auch nur interimsmäßig eingesprungen. Es wäre eine wirklich interessante Aufgabe, aber da fühle ich mich jetzt im Moment nicht gut genug vorbereitet.
Ja, Knut Hartwig ist natürlich nicht der neue Trainer des WSV, aber wir kennen ihn oder viele Wuppertaler kennen ihn noch als Spieler des Wuppertaler SV, damals zu glorreichen Zweitliga-Zeiten in der ersten Saison, zweite Saison und dann mit abgestiegen damals?
Ja, das war ja doppelt schade, also für den Verein in erster Linie und für mich persönlich dann auch, weil ich mich in einem der letzten Zweitligaspiele damals schwer verletzt habe.
Gegen Hertha BSC.
Gegen Hertha BSC Berlin damals. Das war ein Spiel, wo wir noch die letzte Chance hatten, den Abstieg zu vermeiden. Und da habe ich mich dann Mitte der ersten Halbzeit, habe ich mir eine komplizierte Knöchelfraktur zugezogen. War dann somit erstmal raus und leider sind wir dann mit der Mannschaft auch abgestiegen. Und damals war ich aber durchaus dem WSV dankbar, dass die gesagt haben, werd gesund und dann machen wir einen Neustart in der Regionalliga, damals ja die dritthöchste Liga. Ja, und dann haben wir ja noch drei erfolglose Anläufe genommen, um wieder in die zweite Liga zu kommen. Da sind wir einmal sehr knapp gescheitert. Ja, insofern, ich sage immer wieder, eigentlich wäre unsere Aufgabe gewesen, damals den WSV in der zweiten Liga zu halten. Wer weiß, wie die ganze Entwicklung des Vereins dann weiter vonstatten gegangen wäre.
Ja, Knut, dein Lebenslauf ist, du bist ja ein eher seriöser Mensch, würde ich mal sagen. Aber es hat viele Wendungen und Biegungen gegeben. Deswegen war das vielleicht mit dem WSV-Trainer gar nicht so abgehoben. Als Student zum WSV gekommen, dann Fußballprofi geworden, zweite Liga, dann ja einen journalistischen Weg eingeschlagen, auch hier bei der WZ. Günni, du kannst dich noch erinnern, Günther.
Ja, hervorragender Mitarbeiter, der sich dann auch im Basketball auskannte.
Ja, dem Basketball, da bist du zugekommen, weil du musst ja Fußball spielen. Und Basketball wird mehr abends in der Halle gespielt, Fußball bei Tageslicht draußen. Und dann als unser Basketballberichterstatter über eine ganze Zeit. Und dann kam eine ganz andere Wendung. Da kam der Knut irgendwann und sagte, ich mach Casting.
Genau, das war ja ganz, erstmal nochmal sehr viele schöne Erinnerungen mit euch als Kollegen. Das war eine spannende und lehrreiche Zeit und ein toller Einstieg in die journalistische Tätigkeit. Und ich hatte dann damals als aufmerksamer Zeitungsleser einen Artikel gelesen, in dem der Sönke Wortmann sein Projekt vorstellte, dass er das Wunder von Bern verfilmen wollte. Und damals mit dem echten Horst Eckel damals noch hat er dieses Projekt vorgestellt bei einer Ausstellung im Gasometer in Oberhausen. Und darüber gab es diesen Zeitungsartikel. Und in diesem letzten Absatz des Artikels gab es praktisch einen Aufruf, wer denn noch sich für eine Rolle als Fußballdarsteller interessieren würde, der könnte sich doch bewerben. Und normalerweise mache ich sowas nicht. Ich habe das auch eher so eingeordnet, also die Wahrscheinlichkeit war sehr gering von vornherein, aber dann habe ich doch mal eine Bewerbung losgeschickt, weil es gab drei Kriterien, also Oberligareife im Fußball, die konnte ich nachweisen, Ähnlichkeit mit einem Spieler von damals, das wusste ich nicht, also ich habe da nicht, also mit der Rolle, die ich da nachher gespielt habe, das war mir nicht so klar, dass ich habe mich also nicht bewusst auf eine Rolle beworben, sondern allgemein als Fußballdarsteller. Und etwas schauspielerisches Talent. Und ich hatte eine Leidenschaft fürs Theaterspielen während meiner Abi-Zeit in der Theater AG. Also ich hatte jetzt keine Angst vor Bühne oder Kamera. Ja, und dann weißt du ja noch, Andreas, du hast mich ja immer gefragt, wie sieht's denn aus mit der Schauspielkarriere? Und da zogen ja Monate ins Land. Ich habe nichts gehört und das Ding war eigentlich schon durch. Also ich habe schon gedacht, mit mir wird das nichts.
Ja, und irgendwann tauchte Sönke Wortmann im Stadion am Zoo auf. Ich habe ihn erkannt. Also war ja auch ein Fußballer, gell?
War auch ein Fußballer. Hat ja damals die Spielvereinigung Erkenschwick mit einem entscheidenden Tor in die zweite Liga geschossen. Ja, der wollte schon gucken, ob das denn auch alles stimmte, was man da so angegeben hat in seiner Fußballvita und ob er sich denn darauf verlassen könnte, dass man den Ball zuverlässig trifft.
Dass du Ecken schießen Wusstest kannst. Du denn, dass er da...
Nein,
das war überraschend sozusagen.
Das war überraschend. Ja. Ich habe ihn dann später auch mal am Spielfeldrand gesehen. Aber da war die Entscheidung auch schon gefallen, dass ich dann die Rolle übernehmen konnte. Und ja, war eine spannende Zeit. Aber dieser Prozess zwischen Bewerbung und dass ich dann tatsächlich am ersten Drehtag vor der Kamera stand, da zogen ja auch nochmal anderthalb Jahre, glaube ich, mindestens ins Land, war spannend. Und ich wusste bis 7 Wochen vor Drehbeginn nicht, wen ich denn da spielen soll.
Also ich hatte mich damals auch beworben. Aber
kommt's raus.
Nee, wirklich, ich hatte mich wirklich beworben, kann ich mich gut dran erinnern. Aber ich weiß nicht mehr genau, ob ich eine Absage bekommen hatte oder ob ich gar nichts gehört hatte, weil das weiß ich nicht mehr hundertprozentig.
Ich nehme an, die werden die Postfach voll gehabt haben.
Ja, also, denke ich auch, ja.
Obwohl sie dann am Ende wieder Spieler gesucht haben, weil sie sich dann verzockt hatten, ein bisschen, glaube ich. Und dann hast du noch die Vermittlung gemacht, hast noch den Brosi, Christian Brost dazugeholt.
Ja, einige.
Die Bordsechs, glaube ich.
Ja, es war so, dass... im Wesentlichen hatten die sich darum gekümmert, dass vor allem die Spieler der deutschen Mannschaft gecastet sind.
Aber es gibt ja noch einen Gegner.
Und es gibt ja die Ungarn noch. Und das musste dann, das fiel ihnen dann auch ein. Da war zum einen, dass sich der Darsteller des Werner Kohlmeier, der eigentlich schon gecastet war, wenige Tage vor Drehbeginn verletzt hat. Er konnte also nicht mitwirken. Und dadurch ist der Christian Broos, mein alter Kumpel schon aus VfL Bochum Jugendzeiten, mit dem ich dann auch beim WSV lange gespielt habe und wir spielten damals zusammen bei Borussia Wuppertal. Der wurde dann vom Ungarn zu Werner Kohlmeier. Also der hat dann nochmal so einen kleinen Karrieresprung gemacht.
Wenn ich stelle als Ungar für dich frei.
Also mein Wunsch wäre auch gewesen, Puskas zu spielen, genau. Wenn ich ehrlich bin.
Linksfuß. Linksfuß
und staturmäßig hätte er vielleicht auch hingehauen. Ne?
Puskas haben sie aber auch sehr gut getroffen. Das war auch, glaube ich, das war ein Spieler, der im Kölner Raum auch gespielt hat, relativ hochklassig. Aber es fehlten tatsächlich dann noch am Ende irgendwie 4, 5 Ungarn und da ich ja damals noch aktiv war, wie gesagt, hier bei Borussia Wuppertal, haben die Filmleute mich gefragt, ob ich denn noch welche kennen würde. Und das habe ich dann im Kabinengespräch mal so kundgetan, wer hat denn noch Interesse. Und dann ist der Michael Wurst, der damals bei uns spielte, der ist Buschanski geworden. Wie gesagt, der Christian Broos war dann am Ende sogar Werner Kohlmeier. Und der Michael Borzek hat auch in Ungarn gespielt, durfte, glaube ich, auch einen spektakulären Trick da.
Den es damals noch gar nicht gab.
Den es noch gar nicht gab, aber das.
Haben sie drin gelassen. Ich dachte, so was würden sie schneiden.
Also. Brennt mir jetzt die ganze Zeit auf den Nägeln, wo wir gerade über die Rollen sprechen. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der nicht weiß, welche Rolle Knut Hartwig gespielt hat. Es war jetzt nicht die ganz unbedeutende, nämlich er hat den Fritz Walter gespielt.
Genau, also das war dann wirklich 7 Wochen vor Drehbeginn, wo ich dann angerufen wurde, was ich denn im Sommer machen würde. Ich sage, das hängt doch ein bisschen von euch ab. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn du den Fritz Walter spielst. Und das war dann eine Dimension, die hatte ich von vornherein ja gar nicht so abschätzen können. Also ich wollte einmal durchs Bild laufen, da wäre ich glücklich gewesen. Und dann war ich Fritz Walter. Und das war natürlich ab da ein sensationelles Erlebnis, was bis heute nachwirkt.
Ja, und es hat Türen geöffnet, glaube ich, weil beim DFB, wenn man da Fritz Walter ist, dann bist du Ehrenspielführer. Und da der echte Ehrenspielführer leider nicht mehr lebt, warst du dann der Ehrenspielführer. Und bis dann über den Film, der dann auch mit einer Premiere in der Lichtburg, mit weinendem Kanzler Schröder und also wirklich größer ging es nicht mehr, mit, glaube ich, 3,5-4 Millionen Zuschauer mittlerweile so. Und dann mit etlichen Wiederholungen im Fernsehen, das Ding lebt ja, also ist ja eigentlich jetzt schon wieder 60 Jahre her.
Oh, 70
Jahre,
genau, dieses Jahr 70 Jahre.
Der Film lebt ja auch, der wird halt immer wieder gezeigt und damals hat es die Tür aufgemacht, du bist dann beim DFB in der Medienabteilung, also
genau,
hast die WM 2006 mitgemacht.
Richtig, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur mit meiner Filmrolle zusammenhing. Ja, ich habe mich schon auch bemüht, da tatsächlich eine Türöffner war zum Beispiel, dass ich damals den Kicker-Chefredakteur Rainer Holschuh kennengelernt habe, der mir anbot, auch nochmal dort in die Redaktion reinzuschnuppern, sodass ich so immer mehr Erfahrungen auch gesammelt habe. Und letztendlich gab es dann die Möglichkeit, noch ein halbes Jahr im WM-Organisationskomitee mitzuarbeiten in der Medienabteilung. Und ja, das war, würde ich mal sagen, dann Sprungbrett, um dann nach der WM beim DFB zu landen. Und da war ich dann im Büro vom damaligen Präsidenten Dr. Zwanziger gelandet. So, das war, im Prinzip waren das aufregende Zeiten und es ging, klar, viele Wendungen, auch überraschende Wendungen, aber ich hatte schon dann auch bei jeder Station, wo ich war, versucht, wie früher auch auf dem Feld, mein Bestes zu geben. Und so ist das gekommen.
Als sozusagen ehemaliger Fußballer landet man dann im Museum. Oder wie läuft das?
Könnte man ja auch jetzt konsequenterweise sagen, als Fritz Walter landet man dann auch im Museum. Nein, ich habe das damals beobachtet. Ich war dann in Frankfurt 5 Jahre, bin aber hier mit meiner Familie wohnen geblieben. Das war jetzt kein Idealzustand als Fernpendler und habe das immer mit großem Interesse verfolgt, wo denn das Deutsche Fußballmuseum hinkommen sollte. Das
Gelsenkirchen oder Dortmund?
Am Anfang noch, es konnten sich alle Austragungsstädte der WM 2006 bewerben.
Okay, Leipzig.
Leipzig war eine Möglichkeit, München, Hamburg, Berlin, das waren alles mögliche potenzielle Standorte. Dann gab es relativ früh einen Tendenzbeschluss des DFB-Präsidiums Richtung Fußball-Westen. Einfach, weil hier die Dichte der Traditionsvereine so groß ist, weil auch die gerade hier in NRW sehr viel dafür getan wurde, für die Ausrichtung der WM 2006 damals. Dann waren halt Gelsenkirchen, Dortmund, Oberhausen und Köln noch im Gespräch. Und am Ende war es eine finale Entscheidung, also quasi das Derby zwischen Gelsenkirchen und Dortmund. Und das war dann aber eine Entscheidung, die ein außerordentlicher DFB-Bundestag getroffen hat. Und dann ging das nach Dortmund. Und das ist ja direkt in meiner Nachbarschaft. Ich bin also wohnhaft in Witten. Und das war eine gute Gelegenheit, hier wieder ins Revier zurückzukommen.
Und du arbeitest dort, wie ist die offizielle Funktion, Redakteur des Medienbereichs des Museums?
Ja, ich bin da in der Kommunikationsabteilung. Wir haben ganz vielfältige Aufgaben. Wir machen ja nicht nur Ausstellungen. Wir haben ein Kultur- und Veranstaltungsprogramm. Wir sind Eventfläche. Wir sind da sehr vielfältig unterwegs und in der Kommunikationsabteilung kümmern wir uns darüber, dass das auch bekannt wird, wie umtriebig wir da sind.
Also du bist im Museum, gehört der WSV jetzt auch ins Museum, wenn ich so langsam. Also ich glaube, es ist kein Exponat vom WSV da, oder? Weißt du das zufällig?
Ich denke, wir haben ja auch einen Fanbereich mit vielen Fanutensilien. Ich denke schon, dass der WSV da auch mit Rot-Blau in einen rot-blauen Schal vertreten ist.
Also wenn nicht, dann sollten wir mal dafür sorgen, vielleicht, dass da wenigstens
Wimpel reinkommt. Ja, ich finde, wir sollten einen Antrag stellen, dass die 52+8 Tore von Günther Pröpper, die ja zum Aufstieg in die Bundesliga geführt haben, ist doch ein gutes Beispiel für... Ja, ist immer noch Rekord im Fußball-Profi-Bereich. Also warum nicht? Es gibt ja zwei Abteilungen, die Nationalmannschaftsabteilung oder Nationalmannschaftsfußball, Nationenfußball und dann halt die Bundesliga. Das passt doch eigentlich ganz gut da rein.
Wir haben ja eine ewige Tabelle, die sich ständig verändert, also digital. Und da ist der WSV natürlich mit seinem Emblem vertreten als 2-3-jähriges Bundesliga-Mitglied.
Aber die
3 Jahre genau.
Aber die Aussichten, dass da neue Spiele hinzukommen, sind ja doch eher bescheiden. Knut, du bist natürlich heute jetzt nicht zufällig heute da. Du hättest ja auch letzte Woche kommen können, denn es geht um nächste Woche, Sonntag.
Sonntag, genau. WSV-Heimspiel gegen MSV Duisburg.
Und da gibt es dann wieder eine Hartwig-Verbindung. Da spielt dann ein gewisser Louis Hartwig, steht im Kader vom MSV Duisburg, der... Gewisse Louis Hartwig, der früher im Uellendal, wenn der Knut Spiele geguckt hat, als kleiner Junge dann, ich sag mal seine so, als Knirps aufs Tor gehauen hat. Und genau. Ich sag, da spielt er auch Fußball. Und tatsächlich, er spielt auch Fußball und er ist dran geblieben, der Louis.
Ja, der hat
ist beim VfL Bochum.
Genau, hat so ein bisschen so die ersten Schritte waren so ein bisschen ähnlich wie bei mir, in einem kleinen Wittener Verein groß geworden. Dann den Sprung gemacht in die Jugendabteilung des VfL Bochum, sehr erfolgreich. Hat sogar sich so entwickelt, dass der VfL ihm damals nach der Jugendzeit mit einem Profivertrag ausgestattet hat. War aber eine sehr schwierige Zeit auch, muss man nochmal in Erinnerung rufen. Das war die Corona-Zeit. Gerade die Jugendmannschaften, also er war im letzten A-Jugendjahr, haben quasi war der Spielbetrieb dann ab Oktober wieder eingestellt. Also diese ganzen Jahrgänge, Corona-Jahrgänge, hatten relativ wenig Spielpraxis, um dann bei ihrem Wechsel in diesen Seniorenbereich. Erste Liga war dann schon sehr anspruchsvoll. Der VfL ist ja dann sogar aufgestiegen. Wenn man so will, hat Luis sogar seinen kleinen Anteil daran, ist bei einem Spiel eingewechselt worden. Also er darf sich durchaus auch als Aufsteiger bezeichnen. Nein, aber warte eine tolle Zeit dann in Österreich auch. Er war ausgeliehen nach St. Pölten, war da sehr erfolgreich, ist dann kurze Zeit zurückgekehrt, war dann nochmal ausgeliehen nach Belgien und ist jetzt beim MSV Duisburg gelandet. Eigentlich eine tolle Entwicklung. Der MSV muss natürlich auch zusehen nach den letzten Jahren, wo es eigentlich sportlich erst stetig bergab ging. Da gibt es jetzt auch, hat der Verein oder gerade auch die Fans haben jetzt nochmal entdeckt, jetzt müssen wir unbedingt den Turnaround schaffen und es ist ein spannendes Projekt. Die Fans tragen es jetzt sehr mit. Ne? Also das MSV-Stadion ist immer ganz gut gefüllt. Ich glaube jetzt gestern
15.700.
Genau, waren wir auch wieder 15.000 da.
Warst du da?
Gestern musste ich selbst Sport treiben. Ich spiele noch Tennis, da war meine Mannschaft gefragt. Genau, ich war gestern nicht da. Sonst gucke ich mir schon jedes Spiel an, auch auswärts. Ist doch klar, dass man da seinen Jungen unterstützt. Deswegen, nächste Woche schließt sich so ein bisschen der Kreis. WSV, MSV, aus meiner Warte natürlich ein ganz
besonderes Spiel. Da hast du kein Tennisspiel dann?
Nein, habe ich kein Tennisspiel. Und wenn ich eins hätte, würde ich natürlich Stadion gehen.
Ins Stadion, ja, und so. Jetzt sag uns mal, wie man den MSV schlagen kann oder wie der WSV den MSV schlagen kann. Siehst du da überhaupt eine Möglichkeit? Du hast ja wahrscheinlich gehört, dass beim WSV alles andere als rund läuft im Moment. Trainerwechsel oder Trainer sozusagen beurlaubt, noch keinen neuen Trainer. Interimstrainer haben einiges versucht. Gaetano Manno, Thomas Richter und seine Co-Trainer. Ja, es hat aber nicht gezündet. Weder in Gladbach bei dem 2:4 noch jetzt am Wochenende.
Ja, bei Gladbach würde ich jetzt eine kleine Ausnahme nehmen, weil am Anfang hat es schon gezündet. Da sah man schon einen Unterschied. Sie sind ja noch auch 2:0 in Führung gegangen. Aber das konnten sie nicht durchziehen gegen eine wirklich gute Mannschaft. Wenn du gestern im Stadion gewesen wärst in Duisburg, hättest du das ja wahrscheinlich auch gesehen. Für Duisburg sicherlich ein Big Point, die Mannschaft zu schlagen auf jeden Fall. Ja gut, für den WSV hat es dann in Gladbach hinten raus nicht mehr gereicht. Leider wieder kleine Fehler oder nicht nur kleine Fehler, sondern vielleicht größere Schnitzer gemacht, die zu Gegentoren geführt haben. Und das war dann gestern gegen KfC Uerdingen auch der Fall. Im Prinzip die Tore fallen einfach zu leicht beim WSV und dann ist es natürlich schwierig, da wieder rauszukommen.
Aber es gibt Besonderheiten bei diesem Spiel. Also schwebendes Verfahren, wir spekulieren auch, weil wir sind alle keine Regelhasen, die bis in die letzte Instanz da dieses Regelwerk durchschauen. Aber es gibt den Verdacht, dass der KfC Uerdingen, obwohl er 3:1 gewonnen hat und nicht unverdient gewonnen hat, die Punkte ja am grünen Tisch wieder verlieren könnte. Das heißt, es wurde ein Spieler in der 80. Minute eingewechselt. 80. Minute hat also Einfluss aufs Spiel gehabt, aufs Spielgeschehen. Es hätte alles Mögliche noch passieren können. Er hat mitgespielt, stand aber nicht auf dem Spielberichtsbogen, ist nachträglich eingetragen worden und jetzt geht die Diskussion los. Normalerweise heißt das jetzt, die Punkte gehen an WSV. Und es gibt auch nochmal Besonderheiten
hier. Also er stand weder auf dem Spielberichtsbogen, noch stand er bei Anpfiff oder während des Spiels digital bei fußball.de.
Das ist jetzt nicht nur ein Verdacht, ja. Andreas, sondern das sind schon ziemlich harte Fakten,
genau,
die eigentlich kaum ausgeräumt werden können aus meiner Sicht. Ich hatte mich noch gewundert, als er eingewechselt wurde.
Wo ist er denn?
Und guck dann auf meine Liste der Spieler.
Das ja nichts.
Wo ist er denn? Bin noch zu meinen Kollegen aus Krefeld gegangen, die mir dann den Namen des Spielers gesagt haben. Und als mich Marc Posthaus, unser WSV-Experte, dann nach dem Spiel abends anrief und sagte, ja, möglicherweise kriegt der WSV die Punkte, da sagte ich direkt, ach so, weil sie den eingewechselt haben. Und da sagte er, weißt du schon mehr? Nee, ich hatte mich nur gewundert einfach darüber. Und wenn man jetzt die Hintergründe dann auch noch erfährt, dann ist es natürlich noch viel krasser. Also KfC Uerdingen, das war jetzt kein dolles Spiel auch vom KfC, aber sie waren eben irgendwo stabil und haben eine gute Haltung auf dem Platz. Aber was da hinter den Kulissen ablaufen muss, das ist wirklich unfassbar. Also Spieler erfahren dann kurz vor dem Spiel, dass sie mit Autos zum Spiel fahren müssen, dass es keinen Bus gibt, weil kein Geld da ist. Geld ist sowieso schon seit die Septembergehälter sollen angeblich jetzt diese Woche fließen. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht schon Voreinnahmen aus dem Spiel gegen Duisburg, was in zwei Wochen auch da stattfinden soll im KFC, beim KFC und wo man natürlich dann auch wieder mit Einnahmen durch Gästefans rechnet, ob die da schon dann irgendwie mit eingepreist werden. Und das Top eben dann ist, dass sie nicht in der Lage sind, einen Spielbericht freizugeben. Also der WSV hat wohl anderthalb Stunden vor dem Spiel noch nachgefragt, was ist mit dem Spielbericht? Der muss freigegeben werden, eben von einem Verantwortlichen des anderen Vereins. Und dann haben die offensichtlich jemanden angerufen, der das früher gemacht hat, der jetzt im Augenblick aber eigentlich gar nicht in
keine Funktion mehr hat.
Und der hat das aus der Ferne dann, nach mehrmaliger Nachfrage, hat dann diesen Spielbericht freigegeben.
Ich hatte jetzt gelesen, 27 Minuten oder 28 Minuten vor Spielbeginn ist er dann erst freigegeben
und
worden.
Und der Andreas Scholten, der hat wohl unseren Kollegen in Krefeld dann noch gesagt, dass er 6 Minuten vorher angerufen worden wäre. Also jetzt 6 Minuten wahrscheinlich vor dieser Freigabe.
Ja.
Und dann kann man sich ja vorstellen, in welcher Eile das dann alles geschehen ist.
Dann passiert es.
Dann sieht es wohl so aus.
Also ich weiß, dass in den Vereinen, früher auch beim WSV, ich glaube Frank Lehnkering war da so ein Beispiel, der Fußballobmann, was hat der gemacht? Das waren diese Spezialisten, die wussten, der ist gesperrt, der ist nicht gesperrt, wer darf spielen, wer ist U21, der dieses...
Ja, das ist der Dirk Schneider jetzt beim WSV, ne? Also er ist ja auf diesem Gebiet eine Koryphäe, so wie man Experte.
Da brauchst du einen, der wirklich jeden Winkelzug kennt. Ich glaube, es spielt ja auch noch eine Rolle, in welcher Liga du spielst.
Ja, und da kommen wir auf die Geschichte, die halt auch entscheidend ist. Ab Oberliga Niederrhein, inklusive Oberliga Niederrhein abwärts, ist ja der Fußballverband Niederrhein zuständig und der WSV spielt aber in der Regionalliga West und da ist der Westdeutsche Fußballverband das entscheidende im Grunde genommen. Und da gibt es dann halt den Unterschied, Andreas, dass beim Fußballverband Niederrhein ist es möglich, einen Spieler im Nachhinein auch noch in diesen Spielbericht mit reinzunehmen, aber beim Westdeutschen Fußballverband ist es aber nicht so. Und in dem Fall, wenn das wirklich so sein sollte, gäbe es eigentlich nur eine logische Konsequenz, das wären die Punkte, würde der WSV zugesprochen bekommen.
Knut, du bist ein vornehmer Mensch, du würdest dann sicherlich sagen, ihr habt auf dem grünen Rasen gewonnen, behaltet die Punkte, oder?
Nee, ich wollte jetzt erstmal gerade sagen, das kann natürlich nicht das Modell für den WSV sein, jetzt so immer zu Punkten zu kommen. Also das, dann werden es am Ende zu wenig Punkte sein. Ich denke, diese Nachlässigkeiten werden sich jetzt die anderen Mannschaften nicht unbedingt in regelmäßigen Abständen leisten. Genau, ich beobachte das ja auch.
Ja, und du bist jetzt ausgewichen. Du würdest die Punkte dem Gegner überlassen, großzügig, oder? Butter bei die Fische.
Nein, das ist ja.
In der Situation.
Nein, am Ende wünscht man sich natürlich immer eine sportliche Entscheidung.
Ja.
Das ist doch ganz klar. Wenn der WSV jetzt die Punkte zugesprochen bekommen würde, dann hätte das natürlich meine Sympathie als alter WSVer. Aber am Ende ist es natürlich immer für alle unbefriedigend, wenn die Spiele so entschieden werden. Und das ist eigentlich schon, also ich kannte das jetzt nicht, wenn man das so hört, das ist ja schon sehr unprofessionell und darf auch in unteren Ligen nicht passieren. Und gerade bei einem Verein wie dem KFC Uerdingen, der ja nur auch eine Profivergangenheit hat und auch immer mit einem gewissen Anspruch an die ganze Sache herangeht, überrascht das schon, dass das dann da so läuft. Ja.
Aber es ist offensichtlich passiert und man wünscht es sich ja auch nicht fürs Rückspiel. Also
aber dass der WSV Einspruch einlegt und dann in der Konsequenz, das ist ja wohl absolut nachvollziehbar. Also nicht nur wegen der Tabellensituation, sondern als WSV-Funktionär bist du ja mehr oder weniger verpflichtet, Einspruch einzulegen. Also
natürlich. Klar, das war jetzt auch eher mal eine rhetorische Frage, Knut. Ich wollte dich da nicht aufs Glatteis, aber es ist einfach so, dass der Gegner wird es ja genauso machen. Es ist einfach so, man muss sich gibt Regeln und wenn die auch außerhalb des Platzes sind, nur wie gesagt, das Rückspiel, es gab ja auch hier im Vorfeld dieses Spiels am Samstagmorgen schon Theater ohne Ende, aber ich hatte jetzt, als ich es gehört habe, habe ich mir so 2 Fangruppen vorgestellt, die aufeinander losgegangen sind am frühen Morgen, sich verabredet haben und sich dann irgendwie die nicht nur die Worte um die Ohren gehauen haben, aber es ist gar nicht so gewesen offensichtlich.
Nee, zu meiner Schande muss ich gestehen, als ich davon gehört hatte, dachte ich auch erst daran, aber offensichtlich waren das hauptsächlich die KFC-Fans, die offensichtlich mit zwei Bussen angereist sind, dann irgendwie im Stadion. Viel zu früh. Also die waren, glaube ich, schon um 9 Uhr, 9 oder 10 Uhr
also
da.
Also die sind mit Bussen gekommen?
Die sind mit Bussen gekommen. sehr gut, ja. Die hatten noch die Kohle, nur ganz kurz als, als kleinen Nebeneffekt. Also auch die Vorverkaufskarten, die nach Uerdingen gegangen sind, sind nicht an den Verein gegangen, sondern an die Supporter. Und die haben auch die 170 Tickets, die im Vorverkauf in Uerdingen abgesetzt wurden, haben die auch beim WSV bezahlt. Also und offensichtlich konnten sich die Fans dann auch die im Bus leisten und sind dann aber an der Farresbecker Straße, Benrather Straße irgendwie gelandet und wurden da von der Polizei, was offensichtlich von vornherein geplant war, dann zum Stadion geleitet. Und irgendwo muss es da dann auf einem Parkplatz von einem Supermarkt zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Und nach meinen Informationen nicht mit WSV-Fans, sondern eher untereinander oder vielleicht mit der Polizei.
Ja, ist aber wichtig, glaube ich, nochmal klarzustellen, dass die WSV-Fans nicht gewesen sind. Denn bisher in der Saison kann man wirklich sagen, verhalten die sich sehr ordentlich. Also da ist nichts passiert bisher und das ist auch wichtig, weil ich wiederhole mich jetzt auch, der Verein hat gar kein Geld für solche Scherze, gell? Also für Pyro, für Strafen, für Pyro und sonst was und irgendwelche Randale und noch mehr Ordner im Stadion. Da ist der Verein einfach im Moment nicht für aufgestellt.
Das ist richtig, aber nächste Woche wird es trotzdem viele Ordner im Stadion geben und ob es nächste Woche ruhig bleibt, ist jetzt dadurch natürlich noch nicht gesagt. Wir hoffen das alle und wie gesagt, bis jetzt geben die WSV-Fans da ein sehr gutes Bild ab in dieser Saison und das hat die Mannschaft ja auch sehr, sehr nötig. Also jedem Auswärtsspiel, nach jedem Heimspiel steht die Mannschaft vor den Fans, hört sich aufmunternde Worte an. Am Samstag waren es, glaube ich, nachher auch wieder ermahnende Worte irgendwie. Aber trotzdem ganz wichtig für die Mannschaft und auch für den Verein insgesamt. Deswegen wäre es schön, wenn es so ruhig bleiben würde. Wie gesagt, nächste Woche Spiel gegen MSV Duisburg.
Sonntag 14 Uhr.
Ja,
nicht genau. Nicht schon am Samstag.
Da hoffen wir alle, dass es jetzt nicht ein Auswärtsspiel wird, weil nach dem, was jetzt auch am Samstag sich darstellte, dass immerhin 600 600 Fans aus Uerdingen da waren, aber die WSV Nord war gefühlt weniger gefüllt als die Gästetribüne und das ist schon sehr ungewöhnlich. Knut,
wie viele kommen vom MSV mit?
Ach, das werden mehrere tausend sein. Also das ist schon, muss man einfach mal ganz auch jetzt aus neutraler Sicht sagen, bemerkenswert, was die MSV-Fans da jetzt auf die Beine gestellt haben. Also man kann sich ja vorstellen, dass der Frust da eigentlich auch sehr groß sein müsste nach dem sportlichen Abstieg. Ich glaube, da ist jetzt so eine Trotzreaktion. Und da ist auch relativ viel Geduld auch dahinter und auch Verständnis dafür, dass da eine Mannschaft neu zusammengestellt wurde. Andererseits machen wir uns nichts vor. Der MSV profitiert ganz klar davon, dass die Ergebnisse stimmen. Viele Spiele, die auf der Kippe standen, sind teilweise in den letzten Minuten zu ihren Gunsten gelaufen. Und das bringt Mannschaft und Fans natürlich nochmal auch wieder enger zusammen. Und ich gehe schon so von 5.000, 6.000 Duisburgern aus, die sich da auf den Weg machen. Was aber natürlich auch toll ist hier für so ein Derby.
Absolut.
Und das WSV-Stadion voll zu sehen, das ist ja wirklich auch immer ein Erlebnis.
5.000, 6.000 aus Duisburg, 4.000 wenigstens aus Wuppertal, dann haben wir 10.000 in dem Stadion, dann ist da richtig Stimmung. Ja. Das ist ja dann ein tolles Stadion. Also die 4.000 müssen aber auch kommen.
Ja, die 4.000 müssen kommen.
Aber Knut, du hast es jetzt auch gesagt, der MSV Duisburg steigt ab bis in die vierte Liga. Das ist ja eigentlich Depri hoch 3. Aber der Publikumsstamm ist da und du hast, glaube ich, auch mal erklärt in der Diskussion zum 100-jährigen Stadionjubiläum, dass was beim WSV gefehlt hat, war in den 70er Jahren waren 3 Jahre zu wenig Zeit, um wirklich eine große Bindung zu schaffen, die über Jahrzehnte hält. 90er Jahre, Zweitliga-Zeit, mit tollen Spielen gegen 1860 München, gegen Freiburg, gegen Mainz, was wir alles hier gesehen haben, Braunschweig, Rostock, St. Pauli. Aber Bochum. Aber was gefehlt hat, eine längere Zeit, um diese Bindung aufzubauen. Als ihr damals aus der zweiten Liga abgestiegen sind und du dann Regionalliga West, Südwest gespielt habt, Zuschauerzahlen, was tippt ihr denn?
Ja, viel kann es nicht gewesen sein.
Das waren unter 5.000 oder 3.000.
Manchmal waren es nur 1.500.
Manchmal, ja, 2000. Aber wir hatten auch
Spitzenspiele
gegen Gütersloh. Da waren dann nochmal 10.000 da. Gerade in dem Jahr, wo wir eigentlich hätten aufsteigen müssen.
Dann, dann kommen die Leute wieder. Aber es geht bei den Wuppertal ganz schnell runter wieder bis auf 2.000, 3.000. Und dann, das ist nicht diese, Duisburg startet dann wieder direkt bei 12.000. Oder Aachen, wenn es läuft.
Ja, ich glaube, Alemannia Aachen, die brauchten jetzt aber auch, ich glaube, gerade in dieser Phase, wo als sie plötzlich entdeckt haben, dass sie aufsteigen können, das war ja über weite Phasen der letzten Saison gar nicht der Fall. Die waren ja auch hinter dem WSV. WSV hatte ja sogar sein erstes Spiel dort gewonnen, auswärts auf dem Tivoli, am Tivoli. Weiß ich gar nicht, fehlende Bindung. Irgendwo gibt es ja hier schon auch ein sehr breites Interesse eigentlich am WSV, das stimmt. Ich kenne das auch noch aus meiner Zeit in den 90ern. Rückblickend wurde da auch gesagt, wisst ihr noch die Zeiten, wo hier gerade mal sich 900 bis 1500 verirrt haben? Klar, es ist immer doch sehr, der sportliche Erfolg muss da sein und es muss auch eine Kontinuität im ganzen Personal da sein. Das meine ich nicht nur auf Spielerebene, sondern auch auf administrativer Ebene. Aber gerade es bedarf dieser Identifikationsfiguren, die sich immer wieder rausbilden. Jetzt gehen wir ganz weit zurück zu Günther, der hier mit seinen Toren, Günther Pröpper, der die WSV-Fans verwöhnt hat. Und das war aus meiner Sicht ja auch eine Mannschaft, da haben hier 5, 6 Leute über mehrere Jahre gespielt, die waren hier in der Stadt heimisch.
Der auf der Tribüne immer noch nach Autogrammen gefragt wurde.
Ja, völlig zu Recht auch, ne? Absolutes Aushängeschild hier des Wuppertaler Fußballs. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der WSV es schafft, sich jetzt sportlich auch zu konsolidieren, wieder die Ergebnisse zu erzielen, dass man wieder in den Dunstkreis der Aufstiegsplätze kommt, dann ist das Interesse hier auch ganz schnell wieder größer. Das ist klar. Und ich im umgekehrten Fall, ich will es nicht heraufbeschwören, aber falls der MSV dieses Jahr den Aufstieg nicht schafft und das Schicksal erleidet, wie so viele Mannschaften wie vorher, wie Alemannia Aachen, wie Rot-Weiß Essen, wie Preußen Münster, dann ist es auch immer noch die Frage, ob dann die Treue der Fans dann noch so ausgeprägt ist. Aber dass da ein Stamm ist, und ich glaube, das ist ja auch der Trend allgemein, ja, auch in höherklassigen Vereinen, die Sehnsucht der Fans nach Identifikation und nach Treue, und dann ist es mittlerweile vielen fast egal, die Liga-Zugehörigkeit. Also egal natürlich nie. Ich sage ja, sportlicher Erfolg ist wichtig. Aber da ist schon auch bei den Treuesten der Treuen, das ist egal dann letztendlich, ob es dann zweite Liga ist oder dritte Liga.
Aktuelles Beispiel wären ja die Kölner, die 20.000 nach Berlin fahren zum Spiel gegen Hertha BSC. Aber lass uns nochmal zum WSV kommen, ist ja ganz entscheidend. Günther, gibt es einen neuen Trainer vor dem Spiel gegen MSV Duisburg? Wir zeichnen am Montagmorgen auf, wir wissen nichts. Heute Abend ist Verwaltungsratssitzung, also heute Abend könnte eigentlich die Entscheidung fallen. Und jetzt alles, was wir wissen oder spekulieren können, sind zwei Kandidaten, Tiralla oder Wunderlich, immer noch der Herr Wunderlich, denn da wird zwar gesagt, der hätte nur die B-Lizenz, aber es gibt genug Leute im Verein, die eine A-Lizenz haben, der könnte auch einen Teamchef machen, also das wäre alles möglich, aber gibt es die Entscheidung heute oder sagt man, das wäre dann wieder eine Frage vielleicht an dich, Uni, lässt man den neuen Trainer nicht erst, wartet man das MSV Duisburg-Spiel ab, was man schwerlich gewinnt, wo eher mal die Chance nicht so gut ist. Und ja, wie sieht es aus?
Also ich würde aus dem Bauchgefühl her sagen, dass der neue Trainer kommen wird. Natürlich muss man das abwarten. Und ich sage das deswegen, weil die Aussagen von Gaetano Manno nach dem Spiel einfach natürlich aus der Emotion heraus, das muss man auch sagen, aber darauf hingedeutet haben, dass er sich nicht nochmal auf die Trainerbank setzt. Ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, Günther, du bist natürlich näher dran. Wir entscheiden das natürlich nicht, aber Manno macht nicht den Eindruck, als wenn er sich nochmal auf die Bank setzen möchte.
Er entscheidet es eben auch nicht
alleine. Nee, er
braucht natürlich das grüne Licht des Vorstands und ein bisschen Geld spielt da sicherlich auch eine Rolle, weil man muss sich ja erstmal einen neuen Trainer leisten können. Geld ist sowieso in dieser Saison beim WSV eben ein großes Thema, weil, wie alle wissen, ja vor der Saison der Etat schon um die Hälfte und was wirklich erheblich ist, gekürzt werden musste. Jetzt zeigt sich erst, wie die Auswirkungen sind, weil man hat natürlich auch noch Spieler gehabt aus der letzten Saison, die relativ gut verdient haben, denke ich mal, die man jetzt auch nicht total runtergesetzt hat, die man aber, also vom Gehalt her, die man aber schon ein bisschen beschränken musste, die aber dann eigentlich den Kern der Mannschaft bilden sollten. Und alles, was drumherum ist, hat natürlich dann auch sicherlich nicht besonders viel Geld. Also das ist dann immer die Sache oder das Argument, ihr seid bei einem Traditionsverein, könnt euch hier zeigen. Und hatten gute Infrastruktur hier. Das ist für euch vielleicht ein Sprungbrett. Und dann ist man auch bereit, für etwas weniger Geld hier sich hinzustellen. Und so wird das beim neuen Trainer, muss das auch sein. Was dann eben für einen Trainer kommt, ist natürlich ist die andere Frage. Die zwei Kandidaten haben auch schon mal Erfahrungen gesammelt im Fußballgeschäft. Also sind nicht unbeleckt. Aber wie gesagt, es kommt sicherlich darauf an, ob der WSV sich das da leisten kann und leisten will.
Ja, wenn es nur die zwei Kandidaten sind, kann ja auch sein, dass beide zu viel Geld fordern. Und dann
kann auch noch andere geben, natürlich.
Muss der Gaetano Manno seine Liste wieder einpacken und eine neue aufstellen.
Ja, aber die Tatsache, dass beide anscheinend ja jetzt bei den letzten Spielen immer auf der Tribüne waren, deutet ja vielleicht, also Interesse wird definitiv da sein, also für beide.
Dann finanziell zusammen.
Ja, klar. Wir werden sehen, das entscheiden wir nicht, aber mein Bauchgefühl sagt mir, also meiner Meinung nach deutet vieles darauf hin, dass ein neuer Trainer kommen wird.
Ich glaube, Gaetano Manno hat gesehen, dass das man keine Wunderheilungen da schafft. Wenn, dann muss der neue Trainer, muss jetzt wirklich...
Das kann wunderlich heißen.
Er muss den ganzen Laden nochmal neu sortieren.
Ja, das meine ich.
Auf Null
genau,
stellen.
Genau.
Das kann der Gaetano Manno jetzt nicht mehr. Sein Impuls ist jetzt als der von der Bank, ist, glaube ich, jetzt verbraucht.
Nee, zumal Gaetano Manno ist ja auch derjenige, der diesen Kader zusammengestellt hat. Also ganz unbeteiligt ist er natürlich auch nicht an dieser Situation. Deswegen glaube ich, wenn es finanziell möglich wäre, dass es auch die richtige Entscheidung wäre, jemanden jetzt ranzulassen, der mit all diesen Dingen jetzt im Vorfeld nichts zu tun hatte, der wirklich bei Null beginnt und mit diesem Kader, der meiner Meinung nach, da bin ich immer noch der Meinung, insgesamt gut genug ist, um die Klasse zu halten, da so einen Neustart
macht. Aber der neue Trainer, der kriegt ein Bonusspiel im MSV Duisburg. Wenn es schief geht, kann er sagen, ja, ich bin erst 2 Tage hier, ich kann so schnell nichts ändern. Dann muss er aber ganz klar machen, das Thema ist Abstiegskampf. Die Mannschaft muss Abstiegskampf leben. Das ist für mich jetzt bisher noch eine Mannschaft, die irgendwo in der Fantasie irgendwo im Mittelfeld spielt und die muss ganz klar sehen, wir machen hier Abstiegskampf. Das ist eine ganz andere, ist von der Einstellung eine ganz andere Geschichte und das wirkt in jeder Situation, wirkt es anders, wenn man gegen den Abstieg spielt und das im Kopf hat. Wir kämpfen hier, um da drin zu bleiben.
Und du wärst vielleicht der richtige Trainer, Andreas.
Okay, du kennst das doch. Du bist ja damals im WSV, das war doch Abstiegskampf pur. Es waren damals in der zweiten Liga 24 Mannschaften. Der Osten war dazugekommen. So, 24 Mannschaften, davon sind 7 abgestiegen. Das war Abstiegskampf pur.
Ja, ja.
Und das habt ihr doch gewusst, von vornherein.
Ja, vom ersten Spiel daran. Und dann hatten wir ja noch so eine eklatante Auswärtsschwäche. Das heißt, wir wussten bei jedem Heimspiel, wenn wir das nicht gewinnen, dann verlieren wir entscheidenden Boden. Und wie du das sagst, also ein Bewusstsein bei den Spielern, dass jedes Spiel, das ist am Tabellenende genauso wie vorne an der Spitze, dass du musst es als jedes Spiel als ja existenzielle Endspiel. So will ich das ja gar nicht formulieren, gibt ja immer noch wichtige Dinge im Leben, aber als Sportler gesehen ist es ein existenzielles Spiel. Jedes Spiel ist eine Herausforderung, die du bestehen musst. Und dann darfst du auch nicht dich damit beschäftigen, was wäre wenn, sondern du musst dieses Spiel annehmen und musst dann natürlich auch mit der entsprechenden Vorbereitung, also man muss auf sich schauen, klar, aber man muss natürlich auch den Gegner kennen. Das ist zum Beispiel, das wäre jetzt nochmal mein Beitrag zur Trainersuche. ich finde ja, es ist enorm wichtig, dass so ein Trainer auch die Liga kennt, ja, dass er die anderen Spieler kennt, dass er so ein bisschen den Überblick hat. Da kann ich jetzt zu den beiden Kandidaten gar nicht so viel sagen, aber
also Hetirala war Anfang der Saison in Turkspor Dortmund.
Genau,
das ist schon, das weiß ich, genau. Also er sollte sich mit der Liga schon mal befasst haben.
Will da ja auch gar nicht jetzt einen Favoriten küren, sondern nein, es ist halt auch Erfahrung im Trainergeschäft, weil so einfach ist das alles gar nicht. Also der Trainerberuf ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn man vorher erfolgreicher Spieler war. Da muss man ja auch erstmal über einen gewissen Zeitraum in die Lehre gehen. Insofern ist das natürlich eine schwierige Herausforderung hier beim WSV. Andererseits ist der WSV natürlich immer eine herausragende Adresse für Leute, um sich auch um hier tätig zu sein.
Und es ist tatsächlich eine reizvolle Aufgabe. Man sagt ja immer, wenn du schon nicht im Aufstieg mitspielst, irgendwie soll es ja spannend sein. Und das ist jetzt wirklich hochspannend und eine wirklich anspruchsvolle Aufgabe, aus einem Baukasten von immerhin 29 Spielern, die der WSV hat, sicherlich auch Spieler mit großem Potenzial, aber auch erfahrene Spieler, da jetzt eine erfolgreiche 11 oder 16 rauszustellen, das ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wo man sich sicherlich auch als Trainer hervortun kann.
Ja, und man kann ja jetzt nochmal Appell an alles, was ein Herz für den WSV hat, am Sonntag ins Stadion gehen. Es geht gegen einen Tabellenführer. Und es hat ja schon mal ein Spiel in dieser Saison gegen einen Tabellenführer gegeben, gegen Fortuna Köln, und das hat der WSV 3-1 gewonnen. Also es gibt immer die Möglichkeit, mal dazwischen zu kommen und ein gutes Spiel hinzulegen mit ein bisschen Spielglück. Das ist auch, was ich so ein bisschen befürchte. Jetzt steht der WSV unter dem Strich, also auf dem Abstiegsplatz, und dann geht eben ein Ball von Kevin Hagemann in der Schlussphase gegen die Unterkante der Latte und springt wieder raus. Das ist so klassisch für eine Mannschaft, die unten steht.
Ich finde auch dieses Spiel gegen Duisburg, natürlich auf dem Papier ist Duisburg haushoher Favorit und der Kader ist natürlich besser als der des WSV, aber im Fußball wissen wir alle, das hat man jetzt am Wochenende, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu Bezirksliga, Germania Wuppertal gegen ASV Mettmann, ein Spiel, was eigentlich zu 100% für Mettmann hätte ausfallen müssen, gewinnt Germania.
Der WSV trainiert doch auf dem Freudenberg. Die Germanen sind nebenan,
richtig, sind nur Nachbarn. Und du hast gerade das Spiel gegen Fortuna Köln angesprochen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war Fortuna Köln Tabellenführer, hatte, glaube ich, alle Spiele bis dahin gewonnen.
Fünf Spiele
und
gewonnen.
Verlieren hier im Stadion. Also in dem Spiel, sage ich mal, hat der WSV eigentlich den großen Vorteil, dass sie nichts zu verlieren haben.
Ja, und wir zünden ja jetzt schon die Kerzchen an, weißt du, wir haben gerade so gesprochen, ja, die Wunder gibt es immer wieder und dann, ja, aber das ist Fußball.
Ja, so ist das. Also, ich meine, Knut wird wahrscheinlich auch solche Spiele in beide Richtungen auch erlebt haben, als absoluter Favorit vielleicht ein Spiel verloren
ganz
zu haben.
Ganz kurz, oder? Knut, man müsse es nicht breitwalzen, aber der WSV hatte in der zweiten Saison, zweite Liga, ein Torverhältnis von 2-1 nach 9 Spielen oder so. Da hat der Reinhold Beckmann den WSV plötzlich als die Mannschaft, wo alle 2000 Jahre mal ein Tor fällt. Und dann kommt 1860 München als Tabellenführer ins Stadion am Zoo-Flutlichtspiel und alle denken, also
0-0
oder 1-1 oder wenn wir Glück haben, verlieren wir nur 1-0. Und der WSV gewinnt 5-2 und Knut Hartwig schießt ein Tor.
Richtig. Ja. Das
sind doch die schönen Erinnerungen.
Das 2-1 damals, Ausgleich, wir lagen ja 0-1 hinten. Wolfram Klein hatte ja damals dann war ein herausragender Kopfballspieler. Er hat 3 Tore in dem Spiel gemacht, alle 3 mit Kopf. Das war dann auch unser Spiel.
Du machst 2-1, glaube ich.
Ich mache das 2-1. Das war mit links ein Weitschuss aus 20. Ja, schönes.
Mit links.
Das kann man ab und zu nochmal auf YouTube sich auch nochmal angucken. Nicht alle Spiele des WSV, das muss man auch mal sagen. Ne? Ja, damals zweite Liga war damals nicht zu vergleichen, die Berichterstattung. Ne? Das waren ausgesuchte Spieler, die da mal noch übertragen wurden.
Werner Lorand, Trainer vom
Werner Lorand, der Gegner, wenn man da die Aufstellung des Gegners auch liest, viele mit Bundesliga-Erfahrung. Und wir haben einfach unsere Mannschaft gerade im ersten Jahr zweite Liga, das war eine herrliche Mischung aus diesen Typen, die aufgestiegen sind und aus diesen 2, 3, die punktuell dazugekommen sind, mit dem Thorsten Schmugge, auch noch ein junger Spieler mit dabei, der Wolfram Klein, der sich vorher damals bei Krefeld auch schon sehr erfolgreich gespielt hatte. Also da wurde die Mannschaft punktuell verstärkt oder Ich würde mal erstmal ergänzen, und wir konnten uns entwickeln. Ne, wir hatten starke Persönlichkeiten mit Dick Pusch, František Stracker, mit Ralf Vogt und mit Michael Tönjes vorne drin. Da war ja auch so ein Gerüst, an dem wir anderen Spieler uns auch orientieren konnten. Und dann wurden wir da reingeschmissen und haben natürlich dann auch die entsprechenden Leistungen gezeigt. Aber das war dann ein Gefüge, was organisch gewachsen ist, ja. Und das ist immer das, was ich meine, dass du darfst so Mannschaft nicht zu sehr durcheinander wirbeln. Du musst irgendwo auch mal eine Kontinuität auch im Spielerbereich haben.
Ja, denn die Problematik war dann eben, dass dann nachher vieles durcheinander lief beim Abstieg. Im Rückspiel in München nach dem 5-2, ich weiß noch, Grünwalder Straße, dann konnte man da unten dann durch so einen Keller gehen, dann zum Spielfeldrand, und ich fragte den Dieter Tatemann, was ist mit dem Wolfgang Klein, ist der verletzt? Der dreifache Torschütze. Mhm. Nö, den hat er auf die Bank gesetzt. Ja, das war natürlich dann auch so Dinge, die man nicht so immer nachvollziehen konnte, und die Münchner werden sich gefreut haben, hatten wahrscheinlich genug Respekt vor Wolfgang Klein, aber der durfte nicht mitspielen im Rückspiel.
Das war aber trotzdem noch die erste Saison damals in der zweiten Liga. Da haben wir es ja noch geschafft, waren wir fast beste Aufsteiger und haben die Liga erhalten, obwohl 7 Mannschaften abgestiegen sind. Nein, das ist ja, was ich meine, im zweiten Jahr, wo die Mannschaft nochmal dann ja vermeintlich mit namhafteren Spielern bestückt und nochmal stärker durcheinander gewirbelt, und das würde ich jetzt mal einschätzen, hat unserem ganzen Konstrukt nicht so gut getan. Das hatte natürlich viele Faktoren, so war auch eine lange Saison, war auch 20 Mannschaften, genau. Nur 5 Absteiger. Da kann man jetzt nicht einen Faktor herauspicken, der dann da verantwortlich war, aber es ist schon augenscheinlich, dass unser ganzes Mannschaftsgefüge auch nicht mehr so funktioniert hat. Und trotzdem war der Abstieg überflüssig damals. Ja, und das sage ich immer wieder, wenn ich hier bin und mich mal dazu äußern darf, wir haben es wirklich versäumt, damals den WSV zu etablieren. Und ich sage, Mannschaften wie Mainz, die waren uns keinesfalls voraus, damals am Bruchweg.
Genau,
ja, da herrschte also Tristesse, während wir hier am Zoo-Stadion, wir waren ja eine Attraktion, auch weil das Stadion so schön verbaut war, und trotzdem die Fans für eine tolle Atmosphäre gesorgt haben. Und das ist schade. Und ich glaube, an so Kleinigkeiten, also da hätte man den Verein langfristig etablieren können. Ne? Und so, wie gesagt, tut mir nach wie vor leid, auch wenn es persönlich natürlich eine tolle Erfahrung war, diese Jahre hier beim WSV.
Ja, jetzt könnte man noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen für Sonntag. Beim WSV fehlt dann Ricardo Krüm, 5. gelbe Karte. Kevin Hagemann, 5. gelbe Karte, das ist natürlich nochmal doppelt ärgerlich, aber irgendwie werden schon 11 WSVer am Platz stehen und wir werden uns das angucken. Niklas Dams kommt vielleicht zurück.
Terrazino eventuell.
Terrazino vielleicht.
Ja, noch sicherer als Niklas Dams wohl.
Okay, dann haben wir ja wenigstens 11 Spieler am Platz. Also da dürfte es nicht dran fehlen, müssen nur die richtigen sein. Und da sind wir gespannt, wer es aufstellt. Aber wir hatten gerade die wirklich eine Sensation des Wochenendes genannt in der Bezirksliga. Also SV Germania nach, glaube ich, 12 Niederlagen in Serie oder irgendwie sowas gefühlt. Ja,
die hatten einen Saisonsieg und sonst nur Niederlagen, ja. Glaube ich, kein Unentschieden. Und
dann kommt der Tabellenführer
mit einem hochkarätigen Kader und ja, Germania Wuppertal gewinnt das Spiel.
Gegen ASV Mettmann. Genau. Ja.
Das ist übrigens der Verein, wo der Sascha Udina bis vor kurzem noch Trainer war, dein früherer Mannschaftskollege.
Genau. Beim SV Borussia.
Genau.
Wo der Peter Radojewski, der Vorgänger von Sascha Udina, war. Der Peter Radojewski hat einen neuen Job in Ratingen, wer es noch nicht gelesen oder gehört hat.
Oberliga, ja.
Also eine Oberliga ist jetzt der Oberliga, da gehört er jetzt auch eigentlich hin. Der Rado, der hat lange genug bei Germania sich geärgert, wollte ich mal sagen, über die Trainingsbeteiligung. Also er ist also der Oberliga jetzt wieder zugehörig.
Genau. 4-2 verloren, das erste Spiel gegen Ratingen. Ja, also muss man jetzt nicht erwähnen, mache ich aber jetzt einfach mal.
Er hat sich allerdings auch in der Oberliga schon geärgert über Fellbatter-Mannschaften. Er war ja bei 2 Fellbatter-Mannschaften,
SC Fellbatter.
Beide Male, glaube ich, aus eigenen Stücken dann gesagt hat, ich mache nicht mehr. weil ihm da gewisse Dinge nicht gepasst haben. Und da ist der Peter
kann er sich ja jetzt
ein gestandener Trainer genug, dass er sich nicht alles bieten lassen muss.
Kann er sich ja jetzt mit der SSVG anlegen. Ich weiß nicht, ob sie dann irgendwann mal aufeinandertreffen.
Ja, das sollte so sein.
Ja, Oberliga sind wir in Wuppertal gar nicht vertreten. Das ist Knut. Wir sind hier sozusagen jedes Wochenende oder jede Woche am Jammern über den Zustand des Amateurfußballs. Da fangen wir jetzt erstmal wieder in der Landesliga an mit dem Kronenberger SC. Es bleibt dabei, es geht irgendwo in der Mitte, es geht eher Tendenz, leider mehr Tabellenkeller.
Ja, aber es muss ja, wir hatten ja im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen, wie das damals bei dem Verein gelaufen ist. Die zweite Kraft im Wuppertal war, das war Borussia Wuppertal. Ein Verein, das war toll, wie wir da nochmal zusammengefunden haben, ich sage quasi fast mit Altinternationalen, war eine tolle Gemeinschaft damals, aber natürlich war die Liga-Zugehörigkeit dann irgendwann auch mal zu hoch und da muss so ein Verein sich fragen, was wollen wir denn auch alles, ne? Also ich in meinem Umfeld hier über den Berg in der Wittener Fußballszene ist es noch viel dramatischer. Ich meine, so klein ist Witten jetzt auch nicht, fast eine Großstadt. Hat aber, glaube ich, jetzt, da ist Bezirksliga Schluss. Da muss man sich aber auch bei einigen Vereinen fragen, ja, wo soll es denn auch hingehen, ja, mit den Möglichkeiten, die man eigentlich hat. Ja, und die Leute, die da gerne zu Fußball gehen, das muss ich wirklich sagen, denen ist das egal, ob es dann Bezirksliga ist oder Landesliga. Ja. Also viele sind dann lieber vor Ort, gehen sonntags zum Sportplatz, treffen ihre Leute aus dem Ortsteil. Das kann ja auch für Identität und für Zusammenhalt sorgen. Und trotzdem ist es auch für viele Spieler interessant, sich in der Bezirksliga zu beweisen. Man muss immer gucken, ne, wo willst du einen Verein in der Oberliga haben, der dann nachher nicht mehr weiß, wie er es bezahlen soll?
Gut, für Kronenberg wäre Oberliga bestimmt Maximum, was möglich ist. Das ging es dann meistens realistisch, halten wir uns. Aber für Kronenberg wäre es drin, sage ich mal, noch. Für TSV Ronsdorf, die haben leider verloren am Wochenende, aber glaube ich gegen Tabellenzweiten.
Gegen Solingenwald, ja.
In der Bezirksliga, ja. Von der Struktur, vom Verein her, wird auch Landesliga eigentlich machbar. Das ist ein Ziel. FSV Vohwinkel gilt das Gleiche. Da scheint es ja wohl bis auf den Aussetzer letzte Woche mit der 0-5 da gegen den Tabellenvorletzten. Die haben sich wieder gefangen, haben wieder einen Sieg gelandet.
Ja, gegen Harzopf 2-1 gewonnen. Ich glaube 90+6 machen sie dann das Siegtor. Harzopf ist auch eine gute Mannschaft, Essener Mannschaft, die in der Bezirksliga eine gute Rolle spielt. Also ich glaube, der Verein FSV Vohwinkel hätte schon die Möglichkeit, mindestens in der Landesliga eine gute Rolle zu spielen, weil das insgesamt ganz gut aufgestellt ist da. Da ist der Marc Bach Trainer, ich weiß nicht, ob ihr den noch aus der alten Zeit kennst. Genau. Und es gibt halt in Wuppertal den einen oder anderen Verein, Ronsdorf, du hast sie genannt, Kronenberg, Vohwinkel. Ich glaube, die könnten auch eine Liga drüber, könnten die so vom ganzen Umfeld, könnten die schon stemmen. Das denke ich schon.
Ist natürlich kein Vergleich zu der Zeit, als du bei Borussia gespielt hast, wo ja neben viel Kameradschaft und Ölberg-Romantik natürlich auch viel Geld im Spiel. Das sollte man nicht.
Ja, also die Spieler, Knut jetzt nicht, aber die anderen.
Nein, ja, genau. Knut hat für die reine Begeisterung gespielt. Aber du bist damals von Rot-Weiß Essen dahin gekommen, ja? Kann das sein?
Genau.
Und ich meine, du hast 5 Jahre bei Rot-Weiß Essen gespielt. Und wenn dann einer auf dem Ölberg aufschlägt, dann ist dann schon. Aber du warst ja nicht der Einzige.
Nein, ich muss das ein bisschen korrigieren, Andreas. Das war also meine schönste Zeit. Natürlich im Seniorenfußball hatte ich hier die 5 Jahre beim WSV. Sehr prägend, sehr viele Erlebnisse. Wie gesagt, mit den 2 Jahren zweite Liga als Highlight. Danach war ich ein Jahr bei Preußen Münster. Kann ich ja einfach mal so sagen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht weg vom WSV, aber aus irgendeinem Grunde passte das dann halt damals nicht mehr. In Münster bin ich nicht ganz glücklich geworden und bin dann für 2 Jahre zu Rot-Weiß Essen gegangen. Das war natürlich von diesem ganzen Fansupport her und auch... Das war eine ähnliche Situation wie der MSV jetzt das hat. Der Rot-Weiß war abgestiegen bis in die Oberliga, in die Viertklassigkeit. Und wir haben damals den direkten Wiederaufstieg geschafft. Das war natürlich auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Aber ich war dann auch schon so an der Schwelle oder jenseits der 30 und muss sagen, dass ich dann, weil das dann nachher so gegen Ende bei Rot-Weiß auch, war ich ein bisschen leid mit dem ganzen... Ja, Machenschaften, die dann so in einer Mannschaft herrschen oder dann mein Verhältnis zum Trainer war damals nicht so das Beste. So ein bisschen hatte ich da auch die Nase voll und das war, am liebsten hätte ich ganz aufgehört. Und da aber meine alten Jungs hier, der Olaf Dressel hat hier sportlicher Leiter gemacht, der Christian Broch spielte dann wieder hier, der Martin Slawinski, der Dirk Griechmann, alles Spieler, mit denen ich schon in der Jugend zusammengespielt habe oder bei den Amateuren des VfL Bochum. Das war nochmal klar, da steckt auch Geld hinter, aber jetzt natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen, was man so vorher erlebt hatte. Es war einfach ein schönes Fußballerlebnis nochmal, aber zugegebenermaßen auf dem Niveau damals auch gar nicht anders möglich, wenn da nicht auch ein starker mit 10 hintergestanden hätte, dann hätte das ja wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Was ich hier nur sagen wollte, es tut mir leid, es ist schade, dass dann so ein Verein, weil er dann so erfolgreich war, sich quasi gezwungen sah oder wie auch immer, in diese Fusion zu gehen mit dem WSV und dann verschwindet. Das war es dann, glaube ich, nicht wert.
Tja, bevor wir das ganz große Kapitel aufmachen, ich meine, dann verlieren wir uns in den Untiefen der Wuppertaler Fußballgeschichte. Aber ganz kurz noch, ihr seid dann mit 18 Punkten Vorsprung aus der Verbandsliga in die Oberliga Nordrhein, war das viertklassig, also hier, was wir jetzt, Regionalliga viertklassig. Habt euch dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem WSV und Borussia Mönchengladbach, glaube ich, oder wer war das da oben?
Ja, ja. Mönchengladbach war
Mönchengladbach 2 geliefert um einen Aufstieg, nee, Köln ist aufgestiegen in dem Jahr. Ich glaube, 1. FC Köln Amateure hieß das dann noch und WSV 2., Borussia 3., muss man sich vorstellen. Ihr habt Fortuna mit Borussia Fortuna Düsseldorf geschlagen. Die Fortuna Düsseldorf, die da jetzt in die Bundesliga will. Also alles unvorstellbare Dinge eigentlich.
Auf der Neuwegeser-Straße? Nee, ne? In der Liga habt ihr dann am Stadion
gespielt. Ja, die dicken Spiele, die großen Spiele mussten dann aus Sicherheitsgründen. Stimmt. Und es gab dann die legendären beiden Duelle WSV gegen Borussia. Einmal ein Sieg für Borussia. Nee, 1-0 für den WSV und dann im Rückspiel, glaube ich, ein Sieg von Borussia.
Ja, ich glaube, wir haben beide.
Das 1-0 für den WSV war mit der legendären mit der Holztafel, wo die Tore angezeigt werden, mit dem Nummern-Girl, die dann das 1-0 für den WSV anzeigt. Ja. Also ist Fußballgeschichte und wie es dann mit der Fusion kam, ich glaube, da müssten wir jetzt noch eine Stunde drauflegen, tun wir nicht. Wir gucken nochmal nach in die Kreisliga-Uni.
Genau, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hingucken, weil es da ein Topspiel gab zwischen SC Sonnborn und Viktoria Rott vor, glaube ich, 250 Zuschauern, habe ich gelesen. Ja. Das ist eine schöne Kulisse für ein Kreisligaspiel. Und das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Das sind beides Mannschaften. Viktoria Rott war und ist immer noch Tabellenführer. Sonnborn einer der Verfolger. Und was natürlich definitiv auch anzumerken ist, dass der SC Sonnborn 60 Minuten mit einem Mann weniger und die letzten 15 Minuten mit zwei Mann weniger gespielt hat. Und trotzdem ist das Spiel unentschieden ausgegangen.
Und trotzdem hat tatsächlich kein Tor gemacht.
Hat kein Tor gemacht, ist anscheinend gut verteidigt worden von den Sonnbornern.
Von den 9, die noch übrig waren.
Genau, von den 9, die in den letzten 15 Minuten noch auf dem Platz standen. Und das ist, am Ende haben sich die Punkte geteilt, aber ich glaube, Sonnborn hat da definitiv wahrscheinlich eher den einen gewonnen, Rott wahrscheinlich zwei verloren.
Das freut alle anderen, die auch nach oben wollen. Das ist FK Jugoslawia, das ist, wen haben wir noch?
Ja, also weiß ich nicht. Da sind Union noch ein paar Wuppertal. Union Wuppertal kümmert sich erstmal um das nächste Spiel und alles andere wird
das
man dann sehen.
Das geht für euch gegen?
Wir spielen in Ronsdorf, zweite Mannschaft, um 12.30 Uhr. Nach uns spielt dann die erste von Ronsdorf gegen Wermelskirchen. Ich glaube, das ist so ein Tag, wo man sich vielleicht beide Spiele angucken könnte.
Genau.
Oder man geht Sonntag ins Stadion am Zoo und guckt sich Luis Hartwig an vielleicht.
Das wäre schön.
Meinst du, er spielt?
Ja, im Moment
ist Makro, ist Trift.
Genau,
Makro trifft vorne, dann ist natürlich
im vorderen Bereich enorme Konkurrenz.
Makro, Wegkamp,
genau,
Preußen-Münster,
alles erfahrene Stürmer.
Makro, 1. FC Bocholt, kennen wir alle, die Jungs.
Ja, mit dem Trainer aus Bocholt zu Duisburg gekommen. Ja, Konkurrenz ist groß.
Spielt der zentraler Stürmer oder ist er
so ausgebildet, kann aber auch über die Außen kommen und hat da auf den Außenpositionen auch so seine Einsätze schon gehabt. Ich weiß, wenn er über mehrere Spiele spielen würde, dann würde man auch wertschätzen können, wozu er dann imstande ist. Aber es ist ja noch nach wie vor ein junger Spieler, wird jetzt nächsten Monat erst 22 Jahre alt und diesen Monat wären wir schon November, genau.
Und die Saison ist noch lang.
Gell? Ja, das ist genau. Da greifen so Floskeln, im Fußball geht immer alles,
ja,
und kann es sehr schnell gehen in beide Richtungen.
Es ist natürlich so, MSV Duisburg ist ja mehr oder weniger verdammt zum Aufstieg, da ist dann natürlich für einen jungen Spieler nicht immer ganz so einfach vielleicht, weil der Trainer dann vielleicht sich denken könnte, ich setze in der Situation vielleicht ein bisschen auf Erfahrung. Kann ja rein theoretisch sein.
Also. Genau, also mehrere Sachen, die da zusammenkommen. Mhm. Letztendlich, wie gesagt, im Moment stimmen die Ergebnisse. Die Mannschaft steht auch...
Bis zum Sonntag stimmen die Ergebnisse und dann wird es Zeit, dass beim MSV Duisburg sich was ändert.
Ja, das muss man ja sagen. Also die Liga, also ich habe ja jetzt nun auch schon einige Spiele gesehen. Ich betrachte die Liga sehr ausgeglichen, selten mal deutliche Ergebnisse. Komischerweise der WSV auf eigenem Platz manchmal mit Aussetzern Ausreißer nach unten. Aber wie wir eben schon gesagt haben, diese Erfolge zum Beispiel gegen Fortuna Köln, die bis dahin sehr stabil waren. Ja, also das zeigt ja auch. Ne? Und ich habe es angedeutet, der MSV viele, viele Begegnungen auch in der Schlussphase erst gewonnen. Also das ist, jedes Spiel ist da eine Herausforderung. Und die Mannschaft, die das besser annimmt, die hat dann am Ende meistens die Nase vorn.
Jetzt schicken wir dich wieder ins Fußballmuseum, Knut. Hast du deine Vitrine, wo du drin stehst? Aber nee, Spaß beiseite. Fußballmuseum ist ja lebendiger, als man sich dort vorstellt. Am Sonntag die Pokalauslosung. Rudi Völler hat die Aufsicht gehabt, dann kann ja nichts schief gehen. Aber er hat irgendwie nicht aufgepasst bei dem Aufwärmen der Kügelchen. Denn Bayern gegen Bayer hätte er gerne andersrum gehabt, wenn überhaupt. Ich glaube, am liebsten hätte er es gar nicht gehabt. Gibt es noch so einen Knaller, RB Leipzig gegen Frankfurt, aber Köln hat mal Glück gehabt, Halleluja. Die haben ja jahrelang Auswärtsspiele zu Hause gegen Hertha, wer weiß, wofür es gut ist. Hertha ist ja immer ein Kandidat, aus dem Pokal rauszufliegen, weil die wollen ja immer mal ein Heimspiel.
Ach, der FC spielt gegen Hertha im Pokal?
Genau.
Also im Grunde genommen das gleiche Spiel wie jetzt letztes Wochenende, nur in Berlin
sozusagen. Und Pokal haben wir auch noch mit dem WSV in Oberhausen, das ist dann unser DFB-Pokal. Das ist erstmal im Niederrhein-Pokal, aber das ist allen Wettbewerb. Das wird ein tolles Spiel, glaube ich, also zumindest von der Stimmung her. Das können wir uns
drauf freuen. Mit einer tollen Aussicht danach eventuell auf rot-weiß Essen zu
treffen. Ja, und dann zu Hause.
Das wäre auf jeden Fall zu Hause.
Ja. Das wäre natürlich der Oberknaller. Dann hast du hier wirklich mal wieder Richtung fünfstellig.
Für die Rückrunde noch ein großes Ziel. Also gut, großes Ziel ist im Augenblick ja erstmal da unten rauszukommen. Das reicht schon, aber für die Rückrunde, man weiß ja immer, im neuen Jahr wird es dann oft ein bisschen dünner, weil die Perspektiven vielleicht nicht mehr so da sind. Und das ist ja schon mal eine Perspektive, im März nochmal gegen Rot-Weiß Essen zu spielen. Aber wie gesagt, erstmal musst du in Oberhausen bestehen.
Ja, so Pokalspiele haben ja nun wirklich dann den ganz besonderen Reiz. Da musst du durchkommen. Pokal ist ja irgendwie, man blickt ja auch nicht bei der Champions League durch. Für mich ist dann immer alles im Moment noch alles Pokal. Jetzt haben wir da auch ganz irre Spiele diese Woche. Aber so viel Fußball können wir gar nicht alle gucken. Barcelona, wen haben wir? Liverpool gegen
Bayer Leverkusen.
Ja. Das ist eigentlich ein
schönes Spiel auf jeden Fall.
Ja. Aber wer es gucken kann, wer die Gelegenheit hat, der soll sich das angucken. Wir bleiben eigentlich hier bei unserem Wuppertaler Fußball am Wochenende. Großes Spiel für den WSV, interessantes Spiel. Viele Zuschauer, richtiger Fußball, schönes Stadion immer noch, wenn es gut voll ist.
Ja,
dann freuen wir uns auf den Sonntag. Und Knut, dir wünschen wir, dass du... Ja, du musst eigentlich zum WSV so ein bisschen die Daumen drücken. Das ist schwer, gell? Wird nicht gehen.
Nein, das ist
Die Familie, Blut ist dicker als Wasser.
Ja, wo du sagst dann so, ne, natürlich drücke ich dem Louis immer in besonderer Weise persönlich auch die Daumen, dass er teilhaben kann. Und ansonsten sage ich ganz ehrlich, ich freue mich, dass so ein Spiel dann auch Aufmerksamkeit erregt. Das ist hier für Wuppertal gut, der MSV trägt das mit. Insgesamt lebt diese Liga, die natürlich herausfordernd ist, um da wieder rauszukommen. Das habe ich ja eben gesagt. Das ist schwierig für so ambitionierte Vereine. Ich würde es natürlich auf Sicht dem WSV auch gönnen, dass er die Liga mal wieder nach oben hin verlässt. Weil ich schon meine, dass der WSV in der dritten Liga mindestens angesiedelt sein müsste. Und ja, aber wie gesagt, auch dieses Spiel zeigt einfach, dass der Fußball auch auf der Ebene sehr reizvoll ist und die Leute mobilisiert und dass man sich dafür interessiert. Genauso wie das, also wenn ich das gerade höre, 250 Leute im Kreisliga-Fußball, das ist klasse und aus meiner Sicht wirklich auch, ja, so ein Trend, dass die Leute das satt sind, eher, also diese horrenden Preise unterm Dach in den größten Stadien zu bezahlen und dann lieber sonntags zum Amateurfußball gehen.
Das oder ist auch diese Preise fürs Fernsehen gucken bezahlen
müssen. Ja, ja,
also das kommt ja auch noch dazu.
Eine Menge Geld.
Deswegen glaube ich, die Zukunft des Amateurfußballs allgemein sieht gar nicht so schlecht aus, meiner Meinung nach.
Genau. Ich denke es auch. Ja. Ja. Und Günther, du hältst uns am Laufenden, in der Geschäftsstelle vom Stadion am Zoo, der im VIP-Raum jetzt alles so entschieden wird. Das kann jetzt Schlag auf Schlag gehen. Da sind wir natürlich auch gespannt. Entweder bei wz.de zu lesen oder in der Printausgabe der WZ werden alle Informationen geliefert. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt mit unserem Podcast. Man kann 170 Folgen nachhören mittlerweile. Und ihr könnt da sehen, was wir für Prognosen abgegeben haben, wie oft wir schiefgelegen haben, wie oft wir es getroffen haben. Uni, wir beide haben Leipzig als Meister getippt. Das wird ein bisschen schwierig werden.
Ja, aber ich glaube, wir haben den Fußball erfunden, deswegen wird das wahrscheinlich hinhauen, denke ich mal.
Gut, ich habe letztes Jahr Leverkusen vorher gesagt, jetzt kommt wieder die Besserwisserei. Aber mit Leipzig, die Bayern sind auf Kurs, aber das wird man auch sehen. Man kann alles nachhören, man kann uns weiterempfehlen und das würde ich mich freuen, wenn das geschieht. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit brandaktuellen Informationen dann vom Sonntagsspiel und vom Amateurfußball in Wuppertal. Knut, vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Und wir freuen uns, wenn wir dich mal wieder im Fußballmuseum besuchen können.
Gerne.
Das ist sowieso ein Tipp. Ihr habt eine Sonderausstellung im Moment, Fußball und Kunst. Aber es lohnt sich auf alle Fälle. Die Dauerausstellung ist ein Hammer, gell? Mit Nationalmannschaft, mit den Erfolgen und der Bundesliga-Fußball.
Ja.
Mit Aktionsebenen da, die es gibt im Haus. Mit der Eisenbahn gut erreichbar, wenn die Bahn fährt und wenn sie pünktlich ist. Aber das schafft man von Wuppertal nach Dortmund aus. Steigen, einmal über die Straße, einmal rechts abbiegen und dann ist man im Fußballmuseum und das lohnt sich auf alle Fälle und der WSV sollte auch ein Plätzchen kriegen, Günter Pröpper vielleicht einen Schuh oder ein Trikot. Genau. Er ist immer noch der Rekordhalter von allen und das sind wir auch immer noch stolz drauf in Wuppertal. Alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.
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 Dies ist ein Podcast der WZ.